Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und hallo, Daniela Honigmann grüßt Sie aus dem Prager Studio. Die Woche ist fast geschafft und auch an diesem Freitag haben wir noch einmal die aktuellsten Themen aus und über Tschechien für Sie vorbereitet. So etwa der Besuch von NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Donnerstag in Prag. Außerdem hören Sie ein Interview mit dem scheidenden Dirigenten unseres Rundfunkorchesters Petr Popelka und einen Bericht über ein Projekt, bei dem Menschen ohne Obdach eine Art einmaliges, bedingungsloses Einkommen bekommen haben. Zwischendurch, weil Freitag ist, natürlich noch eine neue Folge unseres Sprachkurses. Das Programm ist also richtig vollgepackt. Und es beginnt mit den Kurzmeldungen und Till Janzer.
Die Nachrichten. Tschechien bietet für die Sicherung der Straße von Hormuz das System eines Passivradars an. Kein anderes Land könne so etwas bereitstellen, sagte Premier Andrej Babiš am Freitag bei einem Besuch in Südböhmen. Seinen Worten nach soll das System aber erst zum Einsatz kommen, wenn sich die Lage im Persischen Golf beruhigt habe. Babiš will das tschechische Angebot später am Freitag bei der internationalen Videokonferenz zur Straße von Hormuz vorstellen. Das hatte er bei einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Donnerstag in Prag angekündigt. Die Videokonferenz wurde von Großbritannien und Frankreich initiiert. An ihr sollen rund 40 Länder teilnehmen. Dabei geht es darum zu ermöglichen, dass die Blockade der Meeresenge im Persischen Golf aufgehoben wird. Tschechien und Chile wollen ihre Kooperation bei der Erforschung von Weltall und Antarktis verstärken. Staatspräsident Petr Pavel unterschrieb am Donnerstag in Santiago de Chile zusammen mit seinem chilenischen Amtskollegen José Antonio Kast eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach sollen sowohl wissenschaftliche Institutionen als auch die Industrie in Forschungsprojekte eingebunden werden. Der tschechische Staatspräsident befindet sich auf einer Südamerika-Reise. Vor seiner Ankunft in Chile besuchte er bereits Argentinien. Daimler Truck will im neu geplanten Werk im westböhmischen Cheb zunächst vor allem Dieselfahrzeuge herstellen. Für später werde mit einem Anstieg bei der Produktion emissionsfreier Wagen gerechnet, sagte der Leiter des Bereichs Mercedes-Benz Trucks Operations, Jürgen Diestel, am Freitag gegenüber Journalisten in Cheb. Seinen Worten nach wird ein Teil der bisherigen Produktion aus Deutschland und der Türkei nach Tschechien verlagert. Insgesamt sollen künftig pro Jahr 25.000 LKWs am neuen Standort gefertigt werden. Die Aufnahme der Produktion in Cheb ist für das Ende der 2020er Jahre geplant. Die tschechische Post ist weiter deutlich in den roten Zahlen. Laut Innenminister Lubomír Metnar wies sie für das vergangene Jahr einen Betriebsverlust von umgerechnet über 40 Millionen Euro aus. 2024 hatte das operative Betriebsergebnis ein Minus von 51 Millionen Euro ergeben. Metnar präsentierte bei einer Pressekonferenz auch einen neuen Kandidaten für den Generaldirektor der Post. Dies ist der Manager Richard Hodul, der früher Chef des Sportartikelhändlers Sportissimo und davor über 20 Jahre bei Tchibo beschäftigt war. Er soll Miroslav Stjepan ersetzen, den Metnar zu Jahresbeginn abberufen hatte. Der tschechische Fußballmeister wird auch in der übernächsten Saison direkt in der Champions League spielen können. Dies geht aus dem Ranking der UEFA für den Verbandsklub-Koeffizienten hervor. In diesem konnte sich der tschechische Verband den 10. Platz vor Griechenland sichern. Entscheidend für die Position im Ranking war das Ausscheiden von AEK Athen aus der Conference League. Der Verein aus der griechischen Hauptstadt gewann zwar sein Rückspiel gegen Rayo Vallecano aus Spanien im Viertelfinale der untersten europäischen Spielklasse mit 3:1, konnte jedoch die Hinspielniederlage von 0:3 nicht wettmachen und verpasste damit den Einzug ins Halbfinale. Dadurch sicherte sich der tschechische Verband den knappen Vorsprung beim Verbandsklub-Koeffizienten. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es in Tschechien meist heiter bis wolkig. Am Nachmittag und Abend sind im Westen des Landes örtlich Regen oder Regenschauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 bis 22 Grad.
Danke an Till für die Meldungen. Und wenn Sie die Nachrichten auch auf unserer Website verfolgen, dann wissen Sie, dass NATO-Generalsekretär Mark Rutte Tschechien am Donnerstag einen kurzfristig angekündigten Besuch abgestattet hat. Thema des Treffens mit Premier Andrej Babiš waren auch die Verteidigungsausgaben. Ferdinand Hauser berichtet.
2% des Bruttoinlandsproduktes sollen die NATO-Staaten derzeit eigentlich in ihre Landesverteidigung investieren. Das Kabinett von Andrej Babiš verfehlt diese Maßgabe mit seinem Haushalt für dieses Jahr jedoch und steckt lediglich 1,7% in die Armee. Kritik daran äußerten zuletzt unter anderem US-Diplomaten. Nach dem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte Babiš jedoch, dass man die Verteidigungsfähigkeit des Landes ernst nehme. Man tue alles, um die NATO-Vorgaben einzuhalten, so Babiš. Die einzelnen Mitgliedsländer würden ihren Anteil am Bruttoinlandsprodukt unterschiedlich berechnen, erläuterte der Premier. Mark Rutte antwortete am Donnerstagabend auf die Frage, ob der tschechische Verteidigungsetat Thema des Treffens mit Babiš gewesen sei.
Bei jedem meiner Besuche bei unseren Partnern spreche ich über die Verteidigungsausgaben. Das war heute nicht anders. Es ist wichtig, dass wir unsere Zusagen einhalten. Ich freue mich auf den Gipfel in Ankara, wo wir auch über dieses Thema diskutieren werden.
Wer Tschechien bei dem NATO-Gipfeltreffen in der Türkei im Juli vertritt, ist derweil noch unklar. Denn während Staatspräsident Petr Pavel wie in den letzten Jahren die Delegation leiten will, erhebt auch Andrej Babiš Anspruch darauf. Der Premier will gemeinsam mit Außenminister Petr Matzinka und Verteidigungsminister Jaromír Zuna in die Türkei fliegen. Zu diesem innenpolitischen Streit äußerte sich Generalsekretär Rutte am Donnerstag nicht. Stattdessen lobte er Tschechien als verlässliches Mitglied der NATO. Besonders hob er die Fortsetzung der Munitionsinitiative für die Ukraine hervor. Das Kabinett Babiš hatte beschlossen, die in Drittländern beschafften Waffen zwar nicht mehr zu finanzieren, jedoch weiterhin die Koordination des Projektes zu übernehmen. Rutte sagte dazu:
I welcome that the Czech-led ammunition initiative is moving forward.
Es freut mich, dass die tschechische Munitionsinitiative Fortschritte macht. Sie hat großen Einfluss und bisher über 4 Millionen Stück Munition für die Ukraine beschafft. Ich möchte all unsere Partner auffordern, weiter Geld zu geben, damit die Ukraine die Munition bekommt, die sie braucht, um Russland aufzuhalten.
Bei der gemeinsamen Pressekonferenz kündigte Babiš an, am Freitag an der Videokonferenz zur Sicherung der Straße von Hormuz teilzunehmen. Dieses Telefonat wurde von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie Großbritanniens Premierminister Keir Starmer einberufen. Beteiligt sind rund 40 Länder, die bereit sind, nach einem Ende des Irankrieges an einer Friedensmission in der Seestraße teilzunehmen. Babiš gab bekannt, er werde einen greifbaren Vorschlag machen, wie Tschechien helfen könne. Konkret wurde er dabei am Donnerstagabend noch nicht.
Von der Politik zur Kultur. Petr Popelka beendet in dieser Saison seine Zeit als Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Radiosinfonieorchesters in Prag. Er stand seit 2022 an dessen Spitze. Die Einstudierung von allen 4 Sinfonien von Johannes Brahms und ihre Aufführung an 2 Abenden in dieser Woche war einer der Höhepunkte ihrer Zusammenarbeit. Markéta Kachlíková hat nach den Konzerten mit Petr Popelka gesprochen.
Herr Popelka, Sie haben sich gestern mit einem wunderbaren Konzert oder eigentlich einem Doppelkonzert an 2 Abenden mit dem Prager Radiosinfonieorchester verabschiedet. Wie sind Ihre Emotionen jetzt nach diesem Riesenkonzert und nach den Jahren?
Ja, das war gestern natürlich, also Brahms-Sinfonien, das ist etwas, wie soll man sagen, das ist heilige Gral irgendwie, oder das ist das Größte im Sinfoniemusik, also was man machen kann. Aber auch gleichzeitig das Anspruchsvollste, ja, weil Brahms, das verzeiht ja gar nichts, ja, und ich meine, an Brahms-Sinfonien erkennt man wirklich Qualität des Orchesters und so weiter, die man einfach als Chefdirigent und überhaupt als Dirigent einfach täglich pflegen muss, um das weiterzubringen, die Qualität, ja. Und einfach so ein komplett alle Brahms-Sinfonien zu spielen in zwei Abenden ist etwas, was in Prag nicht jeden Tag passiert. Also das war wirklich so ein, wie soll ich sagen, ein Event, besonderes Event. Und war zwei wunderbare Abende. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass wir das noch sozusagen als mein Abschied als Chefdirigent realisieren konnten.
War das Ihre Idee, sich mit diesem Zyklus mit dem Orchester abschließend zu zeigen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, was ich unbedingt bringen wollte. Die Brahms-Sinfonien sowieso, aber eben sie als komplett vorstellen. Also nicht nur dem Orchester, aber auch unserem Publikum. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich gelungen ist. Also dass eben auch im Saal zwischen Publikum herrschte einfach so eine festliche Atmosphäre. War wirklich etwas Besonderes. Ja.
Wenn Sie jetzt auf diese 4 Jahre mit dem Orchester zurückblicken, was würden Sie sagen, was ist Ihnen gefallen, was die Arbeit mit den Musikern betrifft?
Kein anderes Orchester ist mir wirklich so nah wie Prager Radioorchester, weil ich habe hier meine ersten Erfahrungen als Orchestermusiker selber gesammelt. Ich war ja Kontrabassist, ich habe in Prag studiert und ich habe hier gespielt und viele Kollegen im Orchester sind meine Studienkollegen, viele sind wirklich ganz nahe Freunde und es ist wirklich eine Freundschaft, die uns mit dem Orchester verbindet und das ist einfach immer was Besonderes und diese Beziehung, die hört einfach nicht auf, nur weil ich nicht mehr Chefdirigent bin. Mhm. Das wird einfach weitergehen und ich werde versuchen, in den nächsten Spielzeiten immer wieder zurückzukommen und ja, das ist wirklich jedes Mal eine Freude und menschliche Bereicherung, die Musik zu machen mit meinen Kollegen.
Und denken Sie, dass Sie in den 4 gemeinsamen Jahren einen gemeinsamen Weg gefunden haben, dass die Arbeit jetzt mit dem Orchester am Ende dieser Zeit anders war als bei dem ersten Konzert?
Auf jeden Fall. Natürlich, wenn man lange zusammenarbeitet, man lernt sich besser kennen. Das ist Tatsache und es ist so. Also man kennt sich einfach besser. Man weiß, was man voneinander erwarten kann. Ich weiß das von meinen Kollegen und sie wissen das natürlich auch von mir. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, das geht wirklich in beide Richtungen. Sie wissen schon, also wie ich Sachen möchte, hören möchte und ich weiß, was die Kollegen anbieten, also von sich. Und da findet man sich in Mitte und ich muss sagen, wir sind natürlich nach 4 Jahren auch sehr effektiv geworden, ja. Mhm. Und weil wir uns auch so gut kennen, dann können wir uns natürlich auch Sachen erlauben in Konzerten, die noch vielleicht vor noch 2-3 Jahren nicht möglich waren, sozusagen an die Extreme gehen, ja. Also etwas machen, was unvorhersehbar ist, also etwas, was wir nicht geprobt haben, ja. Etwas jetzt eine Ritardando zu machen oder was weiß ich, eine Phrase atmen zu lassen, was wir nicht geprobt haben, was einfach spontan in dem Konzert passiert, weil man sich eben gut kennt und man vertraut sich gegenseitig.
Sie treffen sich mit dem Orchester bald wieder zusammen, stimmt das?
Ja, also kaum haben wir diesen Brahms-Zyklus beendet, dann morgen gibt's schon gleich Proben für unser nächstes Abonnement-Konzert im Rudolfinum. Da spielen wir Stravinskys Oedipus Rex, das große Oratorium mit vielen Solisten, aber auch Rachmaninov, drittes Klavierkonzert. Sehr anspruchsvolles Programm. Und ja, die Arbeit geht weiter. Und dann kaum sind wir fertig, also ich fahre dann kurz nach Leipzig zu gastieren mit Gewandhaus Orchester. Und dann komme ich aber gleich zurück und wir machen dann Eröffnung des Prager Frühlingsfestivals, was natürlich das Highlight im Kulturjahr Tschechiens. Also da natürlich, das ist eine große Ehre für uns, für mich und für alle meine Kollegen und ich freue uns ganz besonders darauf. Also es ist nicht Not um Arbeit. So.
Ihren Taktstock hier in Prag bei den Radiosymphonikern übernimmt nun Elias Grande. Mhm. Was würden Sie Ihrem Nachfolger wünschen oder vielleicht als Rat auf den Weg mit dem Orchester geben?
Es gibt keinen Rat, was man geben kann oder könnte, auch wenn das vom vollen Herzen und ehrlich und gut gemeint wäre, weil jeder muss einfach eigenen Weg finden, ja. Also jeder Dirigent, also die Profession ist so einsam und man muss einfach immer einen Weg alleine finden, ja. Also wir hatten eine besondere Beziehung mit dem Orchester und seine Beziehung mit dem Orchester wird genauso besonders. Also nicht besser, nicht schlechter, wird einfach anders. Mhm. Und so ist das richtig in der Musik, glaube ich. Also das ist das Wesentliche in Musik, dass wir das eben nicht besser oder schlechter messen können, aber dass es immer anders ist, ja. Und ich freue mich schon, er ist eine ausnehmende Persönlichkeit. Er ist unglaublich talentiert und er ist jemand, der, man konnte das auch heute schon nach seinen Wörtern in der Pressekonferenz sehen, er ist jemand, der Sachen immer positiv sieht und wirklich kann Sachen sehr gut vermitteln, ja, also dem Orchester, aber auch unserem Publikum. Und ich glaube, er ist ein großes Gewinn für das Orchester. Und ich wünsche ihm, dass er genauso wie er ist, dass er so authentisch und so ehrlich bleibt. Und dass er sich wohlfühlt in Prag mit unserem Orchester und dass einfach, dass die Jahre einfach so nach seinen Vorstellungen werden.
Am Mikrofon war der scheidende Chefdirigent und künstlerische Leiter des Radiosinfonieorchesters Prag, Petr Popelka. Seine Karriere geht nun bei den Wiener Symphonikern weiter, bei denen er schon seit der Saison 2024-25 Chefdirigent ist. Und das war das Tagesecho vom Freitag und es folgt unser regelmäßiger Sprachkurs. Für alle Fälle erinnern wir zum Auftakt, dass wir uns in der letzten Ausgabe mit dem Substantiv der Fall befasst haben. Recht viele zusammengesetzte Nomen bestehen im Deutschen aus einem Präfix und dem Stammwort Fall. Wie das Tschechische damit umgeht, dazu hören Sie nun noch einmal Markéta Kachlíková.
Es gibt im Tschechischen viele Beispiele dafür, dass das deutsche Wort Fall in Zusammensetzungen mit dem Äquivalent
Bad
übersetzt werden kann. Typisch dafür ist der Einfall.
Napad.
Dieses tschechische Wort wird auch verwendet, wenn man im Deutschen von einer Idee spricht, im Sinne von ich habe eine Idee.
Mám nápad.
Die primäre Übersetzung des Wortes Idee
Myšlenka
passt in diesem Fall nicht. Verwandt mit einem
Napad
klingt
Napadení.
Das Wort entspricht aber dem deutschen Befall, etwa von Schimmel.
Napadení plísní.
Zudem steht es auch für den Angriff.
Napadení.
Ähnliche Bedeutung wie
Napadení
hat
Přepadení.
Also der Überfall. Der
Pád
steckt auch im tschechischen Ausfall.
Výpadek.
Wie zum Beispiel dem Stromausfall.
Výpadek proudu.
Der Vorfall heißt auf Tschechisch
Případ,
aber auch
Událost.
Und der
Pád
findet sich ebenso im Abfall.
Odpad.
Der Zerfall wird übersetzt als
Rozpad.
Der Verfall im Sinne des allmählichen Verlusts von Fähigkeiten oder Qualitäten ist
Úpadek
bzw.
Chátrání.
Im Sinne von Untergang sagt man
Zánik
bzw. einfach
Pád.
Dasselbe Wort steht auch für den Zusammenfall. Wenn dieser Begriff aber verwendet wird, um auszudrücken, dass zwei Sachen zeitlich übereinstimmen, spricht man von
Časová zhoda.
Und es gibt noch viele weitere Zusammensetzungen mit dem Fall, in denen allerdings der
Pád
im Tschechischen fehlt. Dazu hören Sie mehr in einer Woche. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Das war schon mal ein Ausblick auf die nächste Folge. Noch sind wir heute aber noch nicht fertig, hier bei Radio Prag International, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Es ist ein ungewöhnliches wissenschaftliches Experiment. Menschen, die in Prag auf der Straße leben, haben umgerechnet mehrere tausend Euro bekommen. Melanie Zajacová hat dann ein Jahr lang verfolgt, was diese aus dem Geld gemacht haben. Till Janzer weiß mehr über dieses Projekt.
Was passiert, wenn man einem Obdachlosen in Prag einfach 100.000 Kronen in die Hand gibt? Kann diese Summe, umgerechnet etwa 4.000 Euro, ihm helfen? Das ist die Grundfrage, die sich die Wissenschaftlerin Melanie Zajacová vor einiger Zeit gestellt hat. Damals hörte sie von einem entsprechenden Projekt in Vancouver, das positive Ergebnisse gebracht hatte. Zajacová leitet an der Prager Karls-Universität den Lehrstuhl für Sozialarbeit. Sie griff die Idee aus Kanada auf und startete unter dem Titel New Leaf Cesko ihr eigenes Projekt. Im Juni 2024 begann sie, nach Probanden zu suchen. Im Interview für Radio Prag International schildert sie, nach welchen Kriterien ausgewählt wurde.
Czech citizen living on the street for no more than...
Es mussten tschechische Staatsbürger sein, die nicht länger als 2,5 Jahre auf der Straße lebten. Es durften kein ernsthaftes Risiko für Alkoholmissbrauch oder den Konsum von illegalen Drogen und kein Verdacht auf eine seelische Erkrankung bestehen.
Das Sozialprojekt selbst, das letztlich von der Hilfsorganisation Neposeda betreut wurde, startete im Dezember 2024. An ihm nahmen insgesamt 100 Obdachlose teil, die versprechen mussten, in Kontakt mit den Sozialarbeitern zu bleiben. Die Teilnehmenden wurden per Zufallsgenerator in mehrere Gruppen aufgeteilt.
Die erste Gruppe von 20 Leuten erhielt 100.000 Kronen in bar und das ohne weitere Bedingungen. Die zweite, gleich starke Gruppe, erhielt eine exklusive Betreuung durch einen Sozialarbeiter. In der dritten Gruppe hatten die Teilnehmenden beides zur Verfügung, das Bargeld und die intensive Begleitung durch den Sozialarbeiter. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe von 40 Obdachlosen, die keine Leistungen erhielt. Sie wurden nur im Verlauf des Jahres über ihre Situation befragt.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag bei 45 Jahren. Im Schnitt hatten sie vor Start des Projekts etwa 20 Monate lang auf der Straße gelebt. Ein Drittel der Teilnehmenden waren Frauen, zwei Drittel Männer. Diejenigen, die 100.000 Kronen jeweils erhielten, hatten die höchsten Ausgaben in den ersten 3 Monaten nach der Übergabe des Geldes. Aber es zeigte sich nicht, dass sie gleich alles verjubelt hätten. Ganz im Gegenteil. Melanie Zajacová hält die Ergebnisse für sehr ermutigend.
Unsere Daten haben Stereotype über Menschen auf der Straße durchbrochen. Die Ergebnisse zeigen nicht, dass die bedingungslose Bereitstellung von Geld zu erhöhten Ausgaben für Drogen und Alkohol führen. Ebenso wenig lässt sich aus ihnen herauslesen, dass die Begünstigten weniger arbeiten oder weniger verdienen würden. Und auch ein weiteres Stereotyp, dass die Menschen freiwillig auf der Straße leben würden, konnte widerlegt werden. Denn es hat sich herausgestellt, dass die meisten Leute ihr Geld für ein Dach über dem Kopf, für Essen und Kleidung ausgegeben haben.
Die beteiligten Obdachlosen erhielten die 100.000 Kronen auf einmal. Laut Zajacová wurde ihnen gesagt, dass sie mit dem Geld machen könnten, was sie wollten. Sie sollten nur den Kontakt aufrechterhalten, sodass ihre Ausgaben nachvollzogen werden konnten. Das heißt, dass die Wissenschaftler regelmäßig alle Teilnehmenden befragt haben. Letztlich wurden die Ergebnisse aus allen 4 genannten Gruppen ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Beschäftigungsquote bei allen Teilnehmern gestiegen war. Vor Start des Experiments hatte die Hälfte der Beteiligten eine Arbeit. Ein Jahr später gingen 80% jeder Menschen, die das Zusatzgeld erhalten hatten, einer Beschäftigung nach. Und auch 60% jener, die einfach nur eine intensive Betreuung durch einen Sozialarbeiter hatten. Allerdings lag die Höhe der Verdienste weit unter einem Niveau, um sich wirklich selbst versorgen zu können. Zum Vergleich, der Durchschnittsverdienst in Prag liegt bei etwa 65.000 Kronen, das sind ungefähr 2.670 Euro, und zwar brutto monatlich. Am besten schnitt im Projekt die Gruppe mit der Sozialarbeiterbetreuung ab. Da stieg der Durchschnittslohn auf 15.250 Kronen oder umgerechnet 626 Euro. Und wie stellt sich die Frage einer Unterkunft dar?
According to our findings,
gemäß der Ergebnisse hatten 60% der Teilnehmenden zu Ende des Projekts immer noch eine Unterkunft und 2 Drittel davon gehörten zu der Gruppe mit Sozialarbeitern.
Anscheinend war dabei die Betreuung sehr wichtig, denn unmittelbar bei Start des Projekts mieteten sich 87% jener Teilnehmenden ein, die die 100.000 Kronen erhalten hatten. Von jenen, die zwar Geld, aber keinen Sozialarbeiter erhalten hatten, suchten sich zu Beginn nur etwa 40% eine Unterkunft. Angesichts der enorm hohen Mietpreise in Prag handelte es sich meist um ein einfaches Zimmer, aber nicht um eine Wohnung. Neben der Frage nach der Unterkunft hätte sie ein weiterer Punkt erstaunt, gesteht Sajatsova. Und dieser betreffe die Ergebnisse aus der betreuten Gruppe.
Die Hilfe durch Sozialarbeiter standen Teilnehmern bedingungslos zur Verfügung. Das heißt, sie konnten wählen, ob sie mit ihnen zusammenarbeiten wollen oder nicht. Von den Sozialarbeitern haben wir wiederum einen personenzentrierten Ansatz gefordert. Dafür haben wir bestimmte Bedingungen geschaffen. Jeder Sozialarbeiter hat sich nur um 20 Teilnehmer gekümmert und es gab keinen Verwaltungsaufwand im Rahmen des Projekts. Die erstaunliche Erkenntnis ist, dass wir nur in der Gruppe mit der Betreuung durch einen Sozialarbeiter eine deutliche Verbesserung im seelischen Befinden der Teilnehmer sehen konnten. Das lag nicht daran, dass die Sozialarbeiter etwa auch therapeutisch tätig gewesen wären, sondern sie konnten Vertrauen aufbauen und hatten Zeit, um sich um die Belange der Teilnehmer zu kümmern.
Was soll nun aus dem Projekt folgen?
Dieses Projekt ist vor einigen Monaten zu Ende gegangen, aber wir wollen auf die Ergebnisse aus der Gruppe mit den Sozialarbeitern aufbauen und weitermachen. Der Plan ist nun, diese Herangehensweise mit anderen Organisationen und an anderen Orten Tschechien zu wiederholen. Hinzu kommen internationale Kooperationen. Zusammen mit Kollegen aus Norwegen und Südkorea arbeiten wir an einem Projekt, das auf vertrauensbasierter Betreuung durch Streetworker fußt und auf der Einführung von künstlicher Intelligenz in die Sozialarbeit.
Impact of AI for social workers.
Eine Frage ist aber auch, ob die Erkenntnisse durch das Projekt dem Staat dabei helfen könnten, Geld zu sparen. Melanie Sajatsova.
We don't know this yet. We just
Das wissen wir bisher noch nicht. Im Moment lässt sich nur sagen, dass es sich aus einer humanitären Perspektive lohnt, Obdachlosen zu vertrauen. Die Antworten zu wirtschaftlichen Fragen sollten dann im Herbst dieses Jahres vorliegen.
Und damit geht unsere Sendung vom Freitag zu Ende. Schalten Sie auch am Wochenende ein, dann erwarten Sie Neuigkeiten aus der Literaturbranche in Tschechien und die Sieger des Musikpreises Anděl. Mein Name ist Daniela Honigmann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Naslyšenou.